Yannick, können Honda und Nissan jetzt eigentlich noch Freunde bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage, ob das jetzt noch so passieren kann an der Stelle. Das wird die Zeit zeigen und inwiefern sie weiter zusammenarbeiten, werden wir auch sehen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Hat das jetzt etwas zerstört? Hat das etwas mit beiden Unternehmen gemacht? Nein, um mal vielleicht mal ganz kurz einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch abzuholen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja auch, Yannick, vor einigen Wochen, so lange ist noch gar nicht her, auch über das Thema Kooperation gesprochen und auch darüber, dass Honda und Nissan so ein bisschen klammheimlich, so über Weihnachten hinweg, kann man so ungefähr sagen, angekündigt haben, Gespräche zu führen. Die auch das Ziel hatten, auszuloten, ob man nicht eventuell wirklich sogar beide Unternehmen zusammenlegt. Da wäre dann wirklich ein absolut großer, also ein sehr großer Player im globalen Spiel entstanden. Ich glaube, Top 3 wäre das sogar gewesen. Drittgrößter Autohersteller der Welt müsste das nach den Zahlen sogar gewesen sein. Hätte es werden können, hätte, Fahrradkette. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, das nicht weiter zu eruieren. Sie haben sozusagen das Memorandum of Understanding aufgekündigt, werden keine weiteren Gespräche führen. Es wurden eine Menge Gespräche geführt. Es wurde mögliche Strukturen wurden ausgelotet, wie man denn eventuell so einen zukünftigen Konzern aufbauen könnte. Da wurde ausgelotet, über welche Form man diese Fusion, Aktientausch und so weiter, wie man diese Fusion überhaupt gestalten könnte. Da wurden mit Interessengruppen gesprochen und jetzt kommt man zu der Erkenntnis und an der Stelle muss ich jetzt mal zitieren, weil es wirklich schön technisch irgendwie formuliert ist, dass man sich dazu entschieden hat, die Gespräche einzustellen und die Abschiedserklärung zu beenden, um der Schnelligkeit der Entscheidungsfindung und der Durchführung von Managementmaßnahmen Vorrang zu geben, eben in diesem berühmten, viel zitierten, volatilen Marktumfeld. Also man könnte, Yannick, ich weiß nicht, wie du das verstehst, man könnte da jetzt aber, glaube ich, sagen, ja, wir haben festgestellt, dass die Nummer vielleicht ein bisschen zu groß ist, um die Synergien tatsächlich zu schaffen, die man kurzfristig braucht. Und bevor wir uns jetzt Ewigkeiten damit aufhalten, hier so ein Dickschiff zu planen und auf den Weg zu bringen und uns dann im Laufe der Zeit vielleicht dann die Realität mehr als einholt, braucht man vielleicht dann doch eher sogar die Schnelligkeit der, ich will ja nicht mal sagen kleinen Einheiten, weil wir reden ja nicht über Speedboote, wir reden ja in beiden Fällen über gestandene Autohersteller. Aber offensichtlich hat man insgesamt festgestellt, die Nummer ist vielleicht ein bisschen zu groß, um sinnvoll zu sein.
Also für mich klingt diese Formulierung, ich stecke jetzt nicht so tief drin in der im japanischen Automarkt, dass ich das jetzt abschließend bewerten kann. Aber für mich ist das diese Formulierung, die ja sehr diplomatisch beziehungsweise sehr ja fast bürokratisch klingt, ist das fast schon ein Alarmsignal. Also für mich ist diese Formulierung eher, es müssen jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, damit man sozusagen noch sozusagen ins richtige Fahrwasser wieder gleitet. Weil man ja anscheinend gemerkt hat, dass, wie du ja schon gesagt hast, die Zusammenführung deutlich zu groß ist und ein deutlich größeres Projekt ist, als man vielleicht am Anfang, und wir haben im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise jetzt am Anfang des Jahres ja über die Pläne, die jetzt kurz vor Weihnachten ja auch öffentlich wurden, über die Fusionspläne. Aber jetzt scheint man doch relativ schnell zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass das alles doch viel länger dauern würde, beide OEMs da auch so sinnvoll zusammenzuführen, dass am Ende des Tages auch, oder was heißt am Ende des Tages, in möglichst kurzer Zeit auch die Synergien entstehen, die man jetzt braucht, um jetzt sozusagen über Wasser zu bleiben. So klingt es für mich zumindest an der Stelle. Und wir haben es ja auch in der Folge, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, ja auch schon darüber gesprochen, dass das natürlich enorme Aufwände bedeutet, diese beiden OEMs zusammenzuführen. Ja, auf der einen Seite natürlich mentalitätstechnisch, kulturtechnisch sehr nah beieinander. Honda, Nissan, beides japanische Traditionshersteller, Volumenhersteller, die im gleichen Markt unterwegs sind und wahrscheinlich auch von der Unternehmensorganisation ähnlich aufgestellt sind. Aber wir haben ja auch bei anderen Unternehmen, bei Stellantis oder bei den ganzen anderen Mergern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist kein Unterfangen, was man von einer Woche auf die andere auf den Weg bringt. Aber, und das sieht man ja auch an vielen anderen OEMs und vielen anderen Unternehmen in der Automobilbranche momentan, es braucht jetzt schnelle Entscheidungen, es braucht jetzt den richtigen Kurs und die richtigen Synergien jetzt und nicht erst vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn das Projekt dann abgeschlossen ist. Also ich könnte mir vorstellen, an der Stelle ist man da eben auch, als man dann wirklich in konkretere Gespräche jetzt in den letzten Wochen eingestiegen ist, eben auch gemerkt, dass es zu wenig Zeit ist, um eben diesen Merger zu vollziehen.
Ja, so ist es, Yannick. Oder so scheint es zu sein. Übrigens auf die Frage, können beide noch Freunde bleiben? Man will wohl gemeinsam weiterhin aber im Bereich Software-Defined Vehicle zusammenarbeiten. Also auch da, gerade wie du sagst, wahrscheinlich ist dann eher vielleicht Entwicklungspartnerschaften, wirklich an Projekten gemeinsam zu arbeiten, dann vielleicht der sinnvollere Weg, als tatsächlich das große Unternehmen, den großen Autokonzern zu schaffen, um da am Endeffekt auch irgendwie Kostensynergien rauszuziehen. Und Yannick, Kostensynergien. Das ist vielleicht das Stichwort Kosten, was uns mal auf das erste Thema unserer heutigen Folge bringt. Denn über Honda und Nissan wollten wir gar nicht zu lange sprechen. Das war nur einfach so eine Headline, die uns begleitet hat. Aber da gibt's jetzt auch gar nicht viel drüber zu sprechen, denn Gespräche sind ja schließlich beendet. Aber Yannick, wir müssen sprechen, nämlich über die deutsche Autoindustrie. Du hast in der vergangenen Woche eine spannende Folge aufgenommen mit Frank Schwope, Automobilexperte, und du hast ihn im Prinzip gefragt, oder so haben wir auch plakativ die Folge genannt, wie geht es der deutschen Autoindustrie? Und in dieser Woche ist ja durchaus, oder in der vergangenen Woche ja durchaus auch dann etwas passiert, was nochmal so ein bisschen ein Fingerzeig darauf ist, wie es der Branche geht. Und zwar ziele ich jetzt ab auf Porsche. Denn bei Volkswagens Sport- und Luxustochter, muss man auch sagen, ist gerade auch ein bisschen Feuer drin. Vielleicht mal einmal ganz kurzer Rückblick darauf, bevor wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen, Yannick. Was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich angekündigt worden? Ja, Ende der vergangenen Woche ist angekündigt worden, dass Porsche jetzt auch ein Sparpaket schnürt, Kosteneinsparungen vornehmen muss. Ja, fast 2000 Stellen, also 1900, um genau zu sein, sind an den Standorten Stuttgart, Zuffenhausen und auch in Weissach, wo das Entwicklungszentrum von Porsche auch liegt, betroffen. Dort sollen bis 2029 diese Stellen abgebaut werden. Auch nicht nur irgendwie in der Produktion, sondern alle Unternehmensbereiche sind da grundsätzlich von betroffen. Entwicklung, Produktion, Verwaltung. Wichtig an der Stelle vielleicht, bevor es zu dramatisch wird, dass das eine sozialverträgliche Umsetzung da angekündigt ist, also keine betriebsbedingten Kündigungen, denn die sind bis 2030 sowieso ausgeschlossen. Stichworte Beschäftigungssicherung. Aber es wird eben bis 2029 werden eben diese fast 2000 Stellen insgesamt sozialverträglich, also über eher natürlich freiwillige Vereinbarungen, Frührente und so weiter, vorzeitiger Renteneintritt, über solche Themen wird man natürlich sprechen, genauso wie die Klassiker Nicht-Nachbesetzung von Stellen in der Produktion sind im vergangenen Jahr auch schon bis zu 500 Stellen am Ende nicht nachbesetzt worden, und das plant man wohl auch dieses Jahr. Ja, das ist so ein Plan, den haben Personalvorstand Andreas Hafner und Betriebsratschef Harald Buck vor allem auch nochmal im Gespräch mit unseren lieben Kollegen von der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten nochmal ein bisschen stärker dargelegt. Auch da werden wir in den Shownotes mal verlinken bei den Kollegen, dass man das da nochmal nachlesen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist der Grund dafür, dass das bei Porsche nicht läuft? Ja, und ich meine, jetzt kann man zur Erklärung natürlich sagen, der Grund ist eigentlich der gleiche, wie er für alle anderen Autobauer irgendwo auch zählt. Es ist natürlich einmal, nennt Porsche den herausfordernde geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Klar, die gelten für alle, dass da natürlich in den aktuellen Herausforderungen natürlich ganz andere Kostenstrukturen, wir denken an Energie und so weiter, natürlich zählen, ist klar. Aber es ist eben ganz klar auch so, Porsche hat sich natürlich auch als Sportwagenmarke relativ früh, relativ klar zur Elektromobilität committed, hat mit dem Taycan natürlich auch da ein High-Performance-Elektromodell auf den Markt gebracht. Sicherlich technisch auch auf einer hervorragenden Plattform. Das muss man sicherlich auch dazu sagen. Aber entwickelt sich ein klein wenig zum Ladenhüter. Und das ist natürlich auch so, dieser verzögerte Hochlauf der Elektromobilität, über den wir schon viel gesprochen haben, der natürlich all jenen ein bisschen zum Verhängnis wird, die stark darauf gesetzt haben. Und dazu aber auch, und das ist auch klar, die Marktentwicklungen in China. Auch für Porsche wichtigster Markt. Aber nur mal, um so ein paar Zahlen zu nennen. Also Porsche hat letztes Jahr 310.700 Fahrzeuge abgesetzt. Das sind 3% weniger als in 2023. Ein Rückschritt, aber in China lag das Minus bei 28%. Ja, also knapp ein Drittel Absatzeinbruch in China. Dort offensichtlich kein unfassbar großes Interesse. Wir haben schon mal tatsächlich, Yannick, über das Thema europäische Luxusfahrzeuge in China und dass diese Strahlkraft womöglich ein kleines bisschen verblasst auf dem chinesischen Markt. Ja, dass man einfach nur ein deutsches Auto, ein deutsches Premiumfahrzeug, Luxusfahrzeug kauft, weil es ein deutsches, ein europäisches, ein westliches Luxusfahrzeug ist. Das zieht nicht mehr auf die gleiche Art und Weise, wie es das mal getan hat. Das haben wir im Kontext mit Audi auch schon mal diskutiert. Das wird jetzt auch Porsche zum Verhängnis. Das heißt, Punkt 1, Elektromobilität wird auch Porsche zum Verhängnis. Punkt 2, vor allem die Performance in China, wirklich dramatisch schlecht. Und dann hat man ja, das ist aber nicht das Einzige, was natürlich in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen und Wochen bei Porsche angekündigt ist. Yannick, du weißt es auch, viele haben es vielleicht auch schon, die uns gerade zuhören, auch schon mitbekommen, dass da bei Porsche gerade ein bisschen mehr Zunder drin steckt. Denn es ist nicht nur dieses angekündigte Sparprogramm, womit man eben versuchen will, diesen Marktbedingungen oder Marktveränderungen natürlich auch irgendwo entgegenzukommen. Auch nur noch mal so eine Zahl, die ich noch mal reinwerfe. In den ersten 9 Monaten des Jahres 24, die kompletten Jahreszahlen, die stehen ja noch gar nicht, ist auch die Marge von 18% auf 14% gesunken. Ja, das ist für einen Automobilhersteller immer noch eine unglaublich hohe Marge. Aber die liegt bei Porsche eben, wie wir gerade gehört haben, eben auch gerne mal in Richtung der 20% und liegt jetzt noch bei 14. Wie gesagt, eine Marge, da kann Volkswagen Pkw nachts nur träumen von. Aber trotzdem ist das natürlich ein ganz klarer Rückgang. Auch in den ersten 9 Monaten 24 ist der Umsatz um 5,2% auf 28 Milliarden gesunken. Das operative Ergebnis um 26% eingebrochen auf 4 Milliarden Euro. Also da die Finanzzahlen auch dramatisch. Was hat man daraufhin gemacht? Trennt sich wohl dem Vernehmen nach von Finanzvorstand Lutz Meschke und auch Vertriebsvorstand Detlef von Platen. Das ist ja auch nochmal so das, was ja auch so ein bisschen als Managerbeben bei Porsche jetzt bezeichnet wurde. Das heißt, man kreidet jetzt so ein bisschen vielleicht mit dem Finanzvorstand, dem Vertriebsvorstand genau diese Schwäche im Ergebnis, diese Schwäche im Absatz jetzt auch ein wenig an. Jetzt gibt's noch dem Vernehmen nach das ein oder andere heikle Thema, das wohl an scheinbar, das ist jetzt, das können wir jetzt auch nicht nachvollziehen, aber dass da scheinbar der Meschke wohl Ambitionen auf den Chefposten bei Porsche gehabt hat und sich dann da irgendwann aber nicht nur mit Blume, sondern auch mit den ein oder anderen aus den Eigentümern irgendwie überworfen hat. Also da ist momentan irgendwie viel drin und dazu kommt jetzt auch noch, dass man jetzt die Strategie eben auf der Grundlage von all dem, was ich gerade angesprochen habe, die Strategie jetzt insofern anpasst, als dass man ein klein wenig wieder, ja, so einen kleinen Rückzieher von dieser Elektrostrategie macht und jetzt auch wieder stärker auf den Verbrennungsmotor setzen will. Und man dafür eben jetzt auch wieder neue Modelle entwickeln will mit Verbrenner und Plug-in-Hybriden und dafür jetzt auch nochmal eine Mehrbelastung von 800 Millionen Euro in diesem Jahr dafür einplant, dass man sich jetzt sozusagen zurück auf die Verbrennerstraße begibt. Man sagt zwar, dass man an diesem Elektroziel, was man sich mal gesteckt hat, irgendwie Richtung 2030, da ein Großteil der Palette elektrifiziert haben zu wollen, dass man daran zwar festhält, aber da gibt's dann ja auch immer diesen diplomatischen Einschub, dass das ja alles immer abhängig sei von entsprechender Marktentwicklung und entsprechender Kundennachfrage. Das heißt, da formuliert man natürlich immer ein Ziel, von dem man dann am Ende sagt, naja, wenn es aber jetzt den Realitätscheck aber nicht sozusagen besteht, dann können wir das auch alles wieder kassieren. Ja, und so ein bisschen macht Porsche das gerade. Also Da steckt eben, und deswegen ist es aber so interessant, Yannick, da steckt eben, wir sprechen natürlich in letzter Zeit viel auch über Volkswagen. Wir sprechen viel über Volkswagens Kernmarke, Volkswagen Pkw, die natürlich als Volumenhersteller ja ganz anders umgehen, ganz anders viel, viel geringere Margen haben, die schon fast verschwindend gering in Richtung Null schon fast tendieren. Dass da natürlich das Thema Kosten ein ganz anderes ist und viel entscheidenderes ist, ist auch klar. Aber jetzt eben auch entsprechende Sparmaßnahmen eher im Premium-Luxus-Segment. Mercedes hat gerade erst, auch vor wenigen Tagen, wenn der Podcast hier rauskommt, gerade auch erst angekündigt, die ein oder anderen Details jetzt schon über Sparmaßnahmen jetzt zu verhandeln. Da werden jetzt auch über Vergütungen und über Boni-Regelungen gesprochen. Das heißt, da geht es den Beschäftigten jetzt sozusagen auch ein bisschen an ihre Vergütungen. Porsche wird die Boni übrigens deutlich stärker deckeln, hat gnädigerweise auch angekündigt, dass das für das Management auch gelte. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, vielleicht nochmal als Signal. Aber Yannick, da ist jetzt wirklich auch im Bereich Premium, Luxus, ist da jetzt auch ein bisschen Feuer drin.
Ja, dann würde ich an dieser Stelle dich doch mal fragen oder vielleicht mal die Überlegung anstellen, ob man in Zuffenhausen, ob man in Stuttgart bei Mercedes und bei Porsche vielleicht sich sogar schon so ein bisschen darauf vorbereitet, wie es denn aussieht, wenn wir eine neue Regierung haben. Wenn wir ab 23. Februar wird gewählt und dann in den Wochen danach wird vermutlich, und wenn alles gut läuft, sage ich mal, eine neue Koalition, eine neue Regierung in Amt und Würden geraten. Je nachdem, wie die Konstellationen dann sind, werden wir vielleicht auch da einen kleinen Strategieschwenk sehen, einen kleinen Schwenk des Weges, den wir bislang in Richtung Elektromobilität. Ich hatte in letzter Woche nochmal die Aussage von Olaf Scholz auch gehört, wenn er Kanzler bliebe, was ja nach Stand jetzt relativ unwahrscheinlich ist, dass das so kommt, will er natürlich weiter stark auf die Elektromobilität einzahlen. Das war zumindest seine Aussage. Wenn man diesen Weg jetzt einmal gegangen ist, muss man ihn auch weitergehen, hat er gesagt. Jetzt ist aber, wie gesagt, hatte ich ja eben schon angedeutet und zähle ich jetzt auch keinem was Neues, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz in der nächsten Legislatur vorgeben wird, relativ gering, sage ich jetzt mal so, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Und wenn wir dann eine CDU-geführte Bundesregierung haben, und Friedrich Merz hat ja gesagt, dass er deutlich stärker auch in Richtung Technologieoffenheit, dieses schöne Wort, was wir ja auch schon in vielen Stellen in der Autoindustrie ja schon diskutiert haben, gehen will, dann ist natürlich die Frage, ob sich die Hersteller jetzt schon so ein bisschen strategisch dahingehend auch schon anpassen, dass vielleicht auch von politischer Seite, von Staatswegen her, die Elektromobilität nicht mehr so stark in den Fokus rückt und man sich vielleicht sogar wieder von wegbewegt. Ne? Also das ist ja vielleicht auch durch den Ansporn, durch die Autoindustrie, gibt es da in nächster Zeit eine Strategieanpassung, was meines Erachtens aus meiner persönlichen Perspektive und auch aus der Perspektive bestimmt von vielen auch der falsche Weg wäre, da jetzt von diesem Weg wieder abzurücken. Aber das steht sicherlich in der Diskussion. Nur da ist eben die Frage, ist das der richtige Schritt, jetzt auch auf das Porsche-Beispiel zurückzukommen? Klar, Porsche, muss man sagen, ist jetzt, hast es ja auch gesagt, im Gegensatz zum Beispiel zu Volkswagen, zur Kernmarke, die sich ja ganz klar der Elektromobilität verschrieben haben, jetzt eben auch noch in anderen Segmenten und bei anderen Modellen, ganz klar immer noch auf dem Verbrennerkurs, hat aber eben auch die Elektromobilitätskurs eingeschlagen. Da ist es vielleicht nicht ganz so gravierend, aber bei Mercedes zum Beispiel finde ich es schon wäre es schon deutlich gravierender, wenn man da nochmal einen Strategieschwenk gehen würde. Also, sehr spannend, was da gerade passiert. Zu dem Stellenthema, womit du ja eingestiegen bist im Endeffekt. Ja, das sind jetzt fast 2000 Stellen. Das ist natürlich eine große Zahl. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich noch häufiger Meldungen haben, wo auch OEMs solch einen Stellenabbau auch ankündigen.
Da kannst du stark von ausgehen.
Ja, im Vergleich zu den Problemen, die ein Porsche jetzt auch hat, ist es vielleicht sogar, und es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, das heißt sozusagen Alterszeit, du weißt, was ich meine,
Alterszeitregelung,
genau. Also von daher gibt es keinen harten Cut an der Stelle, aber es ist ja im Vergleich sogar noch, kann man ja fast sagen, wenig. Ne? Also im Vergleich zur Mitarbeiterzahl über 40.000 und das, wir werden das bei anderen OEMs auch sehen. Das wird sich dieses Jahr nicht vermeiden lassen. Diese Prognose ist auch nicht so wagemutig. Also interessant, was da gerade passiert, aber es ist eigentlich eine Konsequenz, die so ein bisschen erwartbar ist auch an der Stelle.
Naja, wie du gerade sagst, es ist ja, und auch das haben wir schon diskutiert, viele Automobilhersteller haben in den letzten Jahren ja diese Technologieoffenheit gar nicht unbedingt gefordert, sondern haben ja eher gesagt, wir wollen eigentlich gerne eine klare Perspektive. Wir wollen wissen, worin wir investieren sollen. Wir wollen wissen, worauf wir uns konzentrieren und fokussieren sollen. Technologieoffenheit ist ja fast so ein bisschen, ist ja fast eher so ein aus der Politik kommendes Unwort. Also es mag viele auch in der Automobilindustrie, auch Unterstützer von dieser Technologie, viel beschworene Technologieoffenheit geben, aber es gab auch viele Stimmen in der Automobilindustrie, vor allem wirklich auch so auf der Vorstandsebene, die einfach auch gesagt haben, wir wollen jetzt Klarheit. Ja, und ich stimme dir zu. Jetzt mag Porsche vielleicht noch ein bisschen anderes Beispiel sein, weil vielleicht bei Porsche dieser Weg in die Elektromobilität vielleicht gar nicht unbedingt ein Zwang ist und wir bei einem Sport- und Luxuswagen-Autobauer vielleicht ohnehin noch über auch ganz andere Motivationen sprechen, warum man sich ein solches Fahrzeug zulegt und vielleicht dann auch irgendwie das Ganze dann eher mal für das private Wochenende auf der Rennstrecke irgendwie ist, um einen 911er dort mal auszufahren. Das mag ja alles sein. Aber da jetzt wieder von einem klaren Kurs sozusagen wieder so ein bisschen in dieses Niemandsland, in dieses technologische Niemandsland zu navigieren, kann auch gefährlich sein, ja.
Ja, absolut. Also finde ich eine schwierige Entwicklung gerade, die natürlich auch so ein bisschen nach Aktionismus riecht und nach, wir sind in einer schwierigen Phase, wir sind in einer im Krisenmodus und jetzt muss man sozusagen wieder zu den alten Pfründen, zu den alten Technologien zurückkehren. Ja, wir haben es an dieser Stelle auch schon häufiger besprochen, dass es natürlich der Weg sein könnte, der auch unter neuen politischen Rahmenbedingungen natürlich vielleicht auch gegangen werden könnte.
Ja, also schauen wir mal, was wird.
Genau. Dann lass uns doch jetzt noch mal ein zweites Thema mit reinnehmen an der Stelle. Wir haben jetzt ein bisschen grundsätzlich über die Autoindustrie gesprochen, die Entwicklung. Aber ein Thema, was uns auch immer wieder sozusagen auf die Agenda kommt, und ich will auch an der Stelle niemanden hier unserer ZuhörerInnen auch langweilen, aber das Thema künstliche Intelligenz, das ist nun mal ein Thema, was uns jetzt wirklich wöchentlich, täglich beschäftigt.
Und Wir können ja nichts dafür,
aber es ist nun mal...
Entweder sparen oder in KI investieren.
Richtig, das sind eigentlich die beiden großen Wellen, die uns dieses Jahr oder auch im letzten Jahr ja schon begegnet sind. Und da war nun letzter Woche der große KI-Gipfel in Paris, wo sich viele Unternehmen, über 60 Unternehmen getroffen haben. Politik war dabei, Kanzler Scholz, Macron natürlich, Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Und da auf diesem Gipfel gab es auch ein Ergebnis. Also manche politische Gipfel, die enden ja auch gerne mal mit Absichtserklärungen und mit warmen Worten. Aber hier gibt es nun eine ganz konkrete Maßnahme bzw. eine ganz konkrete Initiative, die sich gegründet hat. Und zwar die EU AI Champions Initiative. Und da geht es kurz um eine KI-Initiative von über 60 europäischen Unternehmen zur Förderung von KI in Europa. Da sind Unternehmen wieder wie Helsing, Mistral AI, Data IQ, so habe ich es gelernt. Data IQ ist dabei und auch Industriekonzerne wie Airbus, Dassault, Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens und eben auch für uns natürlich interessant Volkswagen als wichtigster europäischer Autobauer auch mit dabei. Und da sind Investitionen von Großkapitalgebern von 150 Milliarden Euro auch zusammengekommen für Projekte in Europa. Momentan überbieten sich die Unternehmen und starten ja gerade mit Großankündigungen, was Investitionen in ja dreistelliger Milliardenhöhe anbelangt in KI. Und da will natürlich Europa auch nicht hinten anstinken. Und das Ziel dieser Initiative ist eben die Integration von künstlicher Intelligenz in Europas industrieller Basis zur Steigerung von Produktivität, Widerstandsfähigkeit und wirtschaftlicher Souveränität, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Energie und auch Verteidigung. Also die drei zentralen Sektoren, die natürlich schon sehr viel auch im Bereich KI tun. Wir haben an dieser Stelle schon viel drüber gesprochen, müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal durchgehen, wer alles schon in der Autoindustrie sozusagen sehr stark im Bereich KI unterwegs ist. Da haben wir ja eigene Folgen zugemacht. BMW, Audi, sehr stark im Bereich Produktion. Stellantis hat das sehr stark auch im Bereich Logistik jetzt vorangetrieben. Dazu haben wir auch bei uns bei Automotive IT einen schönen Überblick, auch von den Kollegen von Automotive Logistics, unserem britischen Schwestermagazin, die das auch nochmal aufgeführt haben, wie diese KI-Initiative am Ende des Tages auch für ganz konkret die Autoindustrie von Vorteil sein kann. Also da gibt es, wie gesagt, in unserer Industrie ja schon viel. Und jetzt hat sich eben diese Initiative gegründet, die auch KI-Startups, Scale-Ups durch öffentliche und private Investitionen eben unterstützen will. Es soll mehr Wissensaustausch, Infrastrukturaufbau für innovative KI-Lösungen geben. Die Lieferketten sollen durch KI-gestützte Planung und Analyse optimiert werden. Also all das, was die einzelnen Unternehmen gerade eh schon machen, soll eben jetzt auf europäischer Ebene gebündelt stattfinden. Und ja, also das ist so ein bisschen das Ergebnis aus diesem KI-Gipfel von letzter Woche. Und für mich, ehrlich gesagt, der richtige Schritt, vielleicht schon, hätte es ja schon früher passieren müssen, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, dass man da in Europa die Kompetenzen, die Investitionen bündelt, um eben auch ein Schwergewicht gegenüber USA, gegenüber China. Wir haben es ja hier auch schon an vielen Stellen diskutiert, wie weit die dann auch fortgeschritten sind, dass man diese Bemühungen da eben bündelt am Ende des Tages. Die Frage ist natürlich jetzt, reicht das? Also ich habe es ja eben auch schon mal angerissen, wenn man sieht, was die einzelnen Unternehmen in der Welt momentan an Investitionen aufrufen. Also allein Amazon hat jetzt gerade wieder 100 Milliarden in die KI-Infrastruktur, Rechenzentren investiert, Microsoft, Meta, Google zusammen 215 Milliarden Dollar. Es gibt dieses US-Programm Stargate, was jetzt in den ersten Tagen der neuen Trump-Regierung sozusagen gestartet ist, 500 Milliarden US-Dollar, also wir sind hier wirklich in dreistelliger Milliardenhöhe, was ja wirklich immens ist. Da ist eben die Frage, ist das sozusagen, was jetzt in Paris beschlossen wurde, ist das eine Initiative, die sozusagen ein Gegengewicht im internationalen Wettlauf bei künstlicher Intelligenz sein kann? Also das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen, aber ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich finde schon, dass das jetzt auf jeden Fall der richtige Schritt ist, dass man eben in Europa sich zusammentut bei diesem industriell wichtig oder technologisch wichtigen Thema oder das wichtigste Thema unserer Zeit, dass man da jetzt die Kräfte bündelt.
Ja, definitiv. Also ich denke, um ein Gegengewicht in Richtung, wir haben es ja vor zwei Wochen mal besprochen, als wir über DeepSeek auch gesprochen haben, auch wenn da jetzt natürlich, ich glaube in den letzten zwei Wochen eher die, was heißt Ernüchterung, aber die Kritik natürlich auch größer geworden ist an DeepSeek oder vielleicht der ein oder andere Blick da wirklich mal hinter die Kulissen vielleicht auch nochmal ein bisschen das Ganze nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Aber wir haben vor zwei Wochen auch gesagt, es gibt natürlich so ein bisschen, Europa steht halt einfach zwischen den Stühlen, zwischen zwei Großmächten, USA, China, die in dem Bereich aber auch entwicklungstechnisch natürlich weit vorne sind. Und mein Gedanke ist jetzt gerade, um da natürlich ein Gegenpol oder ein Gegengewicht zu sein oder auch eine starke Stimme zu haben, kann es natürlich auch nicht nur um Anwendung gehen, sondern muss natürlich auch darum gehen, bestimmte Technologien auch und Innovationen auch weiterzuentwickeln und gemeinsam zu entwickeln und tatsächlich vielleicht auch mal etwas auf den Weltmarkt einbringen zu können, von dem vielleicht andere Regionen der Welt sagen, ja, das müssen wir jetzt benutzen. Und da habe ich das Gefühl, da ist man hier schon noch irgendwie sehr weit davon entfernt, jetzt irgendwie das Large Language Modell und die KI irgendwie aufzubauen, von dem man dann später sagt, okay, das kam aus Europa, was jetzt jeder benutzt. So, da steuern wir natürlich schon gerade einfach sehr stark irgendwie auf OpenAI, auf ChatGPT zu, was irgendwie die weltweite Verbreitung irgendwie angeht. Aber das soll jetzt gar nicht irgendwie zu kritisch oder zu negativ sein. Also definitiv muss Europa eine gemeinsame Lösung dafür finden, um eben auch da mit einer Stimme und auch gemeinsam Investitionen voranzugehen. Definitiv, ja. Und insofern der richtige Schritt. Und wie du schon gesagt hast, nicht aus jedem Gipfel kommt auch wirklich immer was Handhabbares bei raus. Da hat man ja jetzt schon hier in dem Fall das Gefühl, dass es da tatsächlich einfach schon auch um etwas geht, dass man da tatsächlich etwas entscheidet und sich irgendwo committet. Und dass da wirklich auch ein bisschen was bei rauskommt, ja.
Ja, und dass man sich auch ganz konkret nicht nur, was das Thema Investitionen und Projekte anbelangt, sondern auch zum Beispiel das Thema Rechenkapazitäten sich zu teilen, dass man nicht sozusagen jeder seinen eigenen Vorstoß macht und dann seine eigenen Rechenzentren.
Bitte? Wichtiger Punkt.
Ja, genau. Dass man da das eben auch einfach ganz profan, was die Kapazitäten, die Ressourcen anbelangt, eben übereinander legt und da sich die Kapazitäten eben auch teilt. Und auch, was ich auch einen interessanten Punkt finde, dass man auch versucht, für Talente, für KI-Talente, für Data Scientists auch ein attraktiver Standort zu bleiben und dass man nicht diese Abwanderung hat Richtung China, Richtung USA, Und ja, dazu gehört es eben auch, dass man vielleicht bei vielen dieser Technologiethemen auch Bürokratieabbau, wir haben auch schon drüber gesprochen in einer Folge, dass man das Thema auch noch in den Fokus nimmt. Das ist jetzt ja auch im deutschen Wahlkampf eins der Themen, die sehr wichtig sind. Und wir haben hier im Podcast ja auch schon über das Thema Bürokratiehürden in Europa gesprochen, dass das eben an dieser Stelle vielleicht auch wichtig wäre, da mal ein bisschen die Geschwindigkeit aufzunehmen und eben dadurch auch attraktiv zu sein für Talente, KI-Talente, da auch in Europa zu bleiben und bei Unternehmen. Wir haben ja die Unicorns mit Mistral, mit Aleph Alpha hier in Deutschland auch, die da eigene Modelle aufbauen, um da eben attraktiv zu bleiben. Auch für die Großkonzerne, die sich natürlich viel mit KI beschäftigen in der Autoindustrie, ich hatte es angerissen. Und auch vielleicht zu überlegen, ob man nicht ein USP für sich definiert. Das könnte zum Beispiel eben im Vergleich zu OpenAI mit ChatGPT und noch viel stärker auch gegenüber DeepSeek, wo es ja jetzt auch schon viel Kritik gab, was in Richtung Cybersecurity, Richtung Datenschutz anbelangt, dass man natürlich vielleicht so eine Art trustworthy KI, dass man das so ein bisschen in das Zentrum stellt und als Alleinstellungsmerkmal vielleicht am Ende des Tages definiert. Wir haben jetzt hier in Europa schon einen normativen Rahmen mit dem AI Act. Da muss man eben sehen, inwiefern sich der auswirkt auf das Thema Innovation. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, ne, das ist jetzt ja vielleicht auch die Gelegenheit an der Stelle im internationalen Wettrennen um die künstliche Intelligenz vielleicht eben auch für Unternehmen außerhalb der EU und außerhalb Europas auch eine Attraktivität zu erzeugen, dass man eben sagt, wir haben hier eine ethisch auf einer ethischen normativen Basis liegenden KI und können so eben auch eben diesen USP an der Stelle dann entwickeln. Also vielleicht auch eine Chance.
Absolut. Yannick, wir haben heute damit im Prinzip über Herausforderungen oder der Low-Note-Sparprogramme, aber eben auch der High-Note-KI-Entwicklung in Europa gesprochen. Das ist immer schön, wenn man auf der High-Note endet, so heißt es ja immer gerne. Also geben wir das doch einfach mal jetzt nochmal mit allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in die Woche, sich nicht mit den Schwierigkeiten der Automobilindustrie vielleicht den Kopf zu zerbrechen, sondern eben auch die technologischen Innovationen und die gemeinsame Sache hier in Europa ein wenig in den Fokus zu stellen und darüber vielleicht ein wenig zu sinnieren.
Genau, und ich würde natürlich gerne an dieser Stelle unserem Publikum versprechen, dass wir nächste Woche in der nächsten Folge nicht wieder über künstliche Intelligenz sprechen, aber dieses Versprechen werde ich wahrscheinlich nicht ganz einlösen können. So viel sei schon mal so ein bisschen.
Aber es wird nur ein Aspekt
sein. Genau, es wird nur ein Aspekt der nächsten Folge sein, aber er wird auch in der nächsten Folge wieder eine Rolle spielen, so schon mal so ein bisschen als kleiner Vorgeschmack oder Spoiler auf unsere nächste Folge.
Ist halt ein technologischer Enabler für ganz viele Weiterentwicklungen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Das ist nun mal so, aber das ist ja auch spannend, macht ja auch Spaß.
Ja, absolut. Und da bewegt sich enorm viel in letzter Zeit. Pascal, an der Stelle, ja, danke dir für deine Einschätzung zu Porsche und zu Nissan Honda. Und vielen Dank. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei Was mich bewegt.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.